Und wir haben tatsächlich durch diesen spektakulären Einzelfund, den Sie erwähnt haben, mit dem Merkur, eben dem römischen Gott des Handels, dem er vermutlich ein Geldopfer dargebracht hat, haben wir hier einen spektakulären Fund auf dem Gelände des IPAI, also wo dieser Park für künstliche Intelligenz entsteht, an so einer Handelsroute. Das heißt, der Handel wurde gelebt und man hat eben dann der Gottheit auch entsprechend geopfert. Das Schöne ist, der Fund ist spektakulär, den können wir bei uns derzeit zeigen und können den dann auch in unsere Dauerausstellung integrieren ab Herbst diesen Jahres.
In der Region Heilbronn begegnen sich Vergangenheit und Zukunft in besonderer Weise. Es zeigen ganz aktuell die archäologischen Funde auf der IPAI-Baustelle bei Neckargardach, also in dem künftigen Heilbronner KI-Stadtteil. Dort wurde bei Bauarbeiten unter anderem ein römisches Merkur-Tempelchen freigelegt. Solche Schaufenster in die Erd- und Menschheitsgeschichte öffnen sich oder öffneten sich, aber auch an anderen Orten im Umland. Viele Fundstücke lassen sich in den städtischen Museen Heilbronn bestaunen. Dort werden sie in einer ganz neu konzipierten Ausstellung gezeigt und mit modernen, auch digitalen Möglichkeiten für Besucher erlebbar gemacht. Bald sogar mit einer KI-animierten Götterfigur. Unter dem Motto "Alles andere als verstaubt – Archäologie im Raum Heilbronn" wollen wir in unserer Podcast-Reihe "Ist das Kunst?" von Stimme Mediengruppe und Städtischen Museen Heilbronn heute diese Ausstellung, aber auch die Archäologie als solche beleuchten. Eine faszinierende, vielfältige Wissenschaft, die auch Antworten auf heutige Fragestellungen geben kann. Freuen wir uns auf eine spannende Zeitreise mit Museumsdirektor Marc Gundl und der Archäologin Judith Wötzel. Mein Name ist Kilian Kraut.
Ja, hallo Herr Kraut. Vielen Dank für die Einführung. Ich denke, wir sollten in dem Podcast nochmal die Klammer auch zur vorhergehenden Folge dann auch schließen. Wir selber feiern ja fast unser 150-jähriges Jubiläum. Das findet im Jahr 2029 statt. Und ich sage das deswegen, weil die ersten Funde von einem Verein angeliefert wurden, für den Verein für Altertumsforschung. Und vor 147 Jahren hat tatsächlich unsere Museumsgeschichte begonnen, im sogenannten Fleischhaus, der Kramstraße, wo heute die Pfeffertagbar sich befindet. Und dort hat man nach und nach Ausstellungen eingerichtet und diese öffentlich zugänglich gemacht.
Was heißt Mann? Wer war dafür verantwortlich? Wer hat das initiiert?
Waren die Heilbronner Bürgerinnen und Bürger. Wir könnten dieses große historische Fass aufmachen und uns 1870-71 orientieren. Deutsch-Französischer Krieg. Man hat nach Identität gesucht in Deutschland. Das war der große politische Zusammenhang. Die Themen Heimat, Herkunft und auch gemeinsame Vergangenheit hat bei der Ausbildung der deutschen Nation eine wichtige Rolle gespielt. Und im Zuge dessen gab es eben ab 1847 im Hohenlohischen in Künzelsau bereits ein erster Altertumsverein und dessen Ableger war eben 1876 der historische Verein und der hat 1879, leider noch mal eine Zahl, eben dann die Museen eröffnet. Und jetzt kommt's, das ist wichtig, alles andere als verstaubt. Damals waren schon die archäologischen Funde ein Hauptanziehungspunkt in den Museen. Und wir haben uns an diese Linientradition erinnert und den Bogen von dieser Vergangenheit geschlagen. Und das Neue ist jetzt eben, dass wir die Ausgrabungen auch in der jüngsten Vergangenheit mit integrieren. Das ist das eine. Und natürlich methodisch aus dem Vollen schöpfen. Und so kommt es zu dieser Breite, die Sie geschildert haben. Von der klassischen Vitrinenausstellung sind wir weggekommen. Und wir haben vermutlich dann Ende des Jahres auch einen Avatar von einem römischen Gott, von dem Merkur, der zu uns und zu den Besuchern sprechen kann. Das ist die Bandbreite.
Danke, Herr Gundl. Bevor wir aber tiefer in die Materie einsteigen, bis hin zu KI, Frau Wötzel, an Sie gerichtet, vielleicht am Anfang unseres Gesprächs eine Begriffsklärung. Wenn wir von Archäologie in Heilbronn sprechen, worüber reden wir denn da eigentlich?
Die meisten Leute haben bei dem Begriff Archäologie direkt das klassische griechische Altertum oder eben Ägypten mit Pyramiden vor Augen, aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Wenn wir über Archäologie, also hier in Heilbronn dann sprechen, reden wir über die Geschichte von den Menschen hier in der Region und eben über die materiellen Hinterlassenschaften aus den vergangenen Gesellschaften. Und das meistens bevor die schriftlichen Quellen existiert haben. Archäologie ergänzt aber auch in der Zeit, sobald die Schriftlichkeit einsetzt, indem eben auch das tägliche Leben gefasst wird und nicht nur die Lebenswelt von den höher gestellten Persönlichkeiten. Und da geht es um steinzeitliche Werkzeuge oder römische Siedlungen bis hin zu mittelalterlichen Stadtstrukturen. Und Heilbronne des Neckartals sind dabei besonders spannend, weil sich hier die Menschen eben schon seit Jahrtausenden aufhalten, gelebt, gearbeitet und auch gehandelt haben.
Gibt es hier eigentlich Besonderheiten, die die Region auszeichnen in archäologischer Hinsicht? Also deshalb auch mit dem Aspekt zur Siedlungsgeschichte hin, die Heilbronn vielleicht unterscheidet und einmalig macht in Mitteleuropa?
Ja, tatsächlich. Also die Gegend um Heilbronn gehört zu den archäologisch fundreichsten Landschaften in ganz Deutschland. Dessen sind sich die wenigsten bewusst. Da kann man definitiv auch stolz drauf sein. Die Region hier blickt auf eine nahezu lückenlose Siedlungsgeschichte von der Jungsteinzeit, eigentlich in der Altsteinzeitbeginn, bis heute zurück. Begünstigt ist es dann auch durch die fruchtbaren Böden entlang des Neckars geworden, auch das milde Klima, die gute Verkehrsinfrastruktur oder die verkehrsgeografische Lage. Und das haben auch die ersten Bauern schon vor 7500 Jahren ungefähr zu schätzen gewusst und haben sich hier niedergelassen. Später dann fassen wir die Kelten, die Römer, die Alamannen und die Franken. Und eine besondere Bedeutung kam eben früher wie heute der Lage an den wichtigen Verkehrs- und Handelswegen zu. Also wurde die Region dann immer wieder eine bedeutende Rolle in den Verbindungs- und Austauschräumlichkeiten gespielt hat.
Man könnte ja denken, dass in einer Region wie Heilbronn, speziell in der Stadt Heilbronn, wo überall gebaggert, gebuddelt und gepflügt wird, dass da archäologisch eigentlich längst alles zutage gefördert worden sein müsste.
Ja,
liege ich da richtig, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also der Gedanke liegt nahe, aber so ist es ganz und gar nicht. Tatsächlich werden jedes Jahr neue Fundstellen entdeckt, also nicht nur wenige, sondern wirklich zahlreiche neue Fundstellen. Das müssen gar nicht immer große Komplexe sein, sondern auch kleinere Einblicke bei kleinen Baumaßnahmen innerhalb der Stadt. Und da gilt eigentlich jede noch so kleine Scherbe ist ein weiteres Puzzleteil in unserem Gesamtbild von der archäologischen Landschaft hier in der Region. Also jedes Bild ergänzt und Archäologie ist einfach keine abgeschlossene Wissenschaft, also nichts Statisches. Es entwickelt sich immer weiter, auch die Interpretationen sind immer neu, es gibt immer neue Ansätze und gerade, wie Sie gesagt haben, durch die Bauprojekte oder eben auch neue Untersuchungsmethoden und auch Luftbildmaßnahmen können dann ständig neue Erkenntnisse hinzukommen und oft liegen die bedeutenden Zeugnisse, also der Vergangenheit, direkt unter uns. Wir laufen jahrzehntelang drüber und sind uns dessen gar nicht bewusst.
Wenn wir jetzt speziell Ihre Ausstellung betrachten in den städtischen Museen, in den neuen Museen Heilbronns im Deutschhof, woher stammen denn die Fundstücke, die Sie dort zeigen?
Also die Funde stammen zum Großteil aus unserer eigenen Sammlung. Viele Funde wurden eben, wie gesagt, bei Baumaßnahmen oder auch von Privatpersonen entdeckt. Und die Objekte, die vor 1972 entdeckt wurden, die liegen in unserem Museumsmagazin. Danach ist das Denkmalschutzgesetz in Kraft getreten und sie wurden dann beim Land eingelagert oder vom Land eingelagert. Ergänzt werden sie dann aber auch teilweise durch Leihgaben, also gerade zu Themenbereichen, aus denen unser Sammlungsbestand vielleicht nicht alles noch zur Verfügung stellen kann, damit man bestimmte Themen besser einordnen oder auch veranschaulichen kann.
Da würde ich in der Praxis eben ergänzen, dass, um ein paar Namen denn auch zu nennen, gerade nach dem Krieg Wilhelm Mattes hier eine wichtige Rolle gespielt hat, Dr. Robert Koch. Das waren die Archäologen des Stadt- und Landkreises und die haben bis 1972 die Funde geborgen und eben dann der Stadt und dem Landkreis vermacht, bis es eben dann entsprechend die Gesetzesänderung gab. Jetzt sind die Bodenfunde hier landeshoheitlich für Baden-Württemberg oder auch dann in Bayern und in den Obhuten. Jeweils in den jeweiligen Landesmuseen in Rastatt und Konstanz. Das sind für uns auch dann die Ansprechpartner, wenn wir jetzt wieder auch was ausstellen wollen. Grundsätzlich zur Archäologie vielleicht noch die kleine Ergänzung, dass den Archäologen selber, soweit mein Eindruck, alles, was nicht geborgen ist, natürlich viel, viel mehr, dass sie das schätzen, viel, viel mehr dient, weil durch die vielen Baumaßnahmen, das ist auch jetzt hier ein Ergebnis mit in Heilbronn, wachsen zwar die Erkenntnisse, aber auch die Herausforderungen. Und das in Einklang zu bringen, ist eine große Herausforderung für diese Disziplin insgesamt.
Wer sich so Archäologen vor Augen führt, der denkt vielleicht an Jäger des verlorenen Schatzes, Steven Spielberg, den Film kennt vielleicht jeder. Oder auch verwirrte Professoren, die mit ihrem Schäufelchen und Pinselchen sich ins Erdreich vertiefen und ganz begeistert sind. Sagen Sie, Frau Wötzel, gibt es da heutzutage auch andere Instrumente, moderne Instrumente, wo man diesen Funden dann auf die Spur kommen kann?
Ja, also vielleicht erst zu den klassischen Klischees, die der Archäologie anhaften. Also ich muss sagen, ich habe noch nie gegen eine Mumie gekämpft und auch noch nicht mit dem Lasso. Aber tatsächlich auch mit dem Pinsel gearbeitet, aber das kommt seltenst vor auf den Grabungen. Also zur Archäologie oder zu den archäologischen Grabungen gehören nach wie vor die klassische, also Arbeit mit Schaufel, Spitzhacke, allem, was man sich so schwer vorstellt, aber auch schwerem Gerät wie Baggern. Aber neben dieser klassischen Feldarbeit kommen auch also hochmoderne Wissenschaften und digitale Vermessungstechniken, Drohneneinsatz, Laserscans, Geophysik, also ganz viele naturwissenschaftliche Analysen und auch computergestützte Rekonstruktionen zum Einsatz. Und wir können heute auch schon ja viele Informationen über Befunde, also im Boden vorhandene Strukturen gewinnen, ohne überhaupt graben zu müssen. Also wirklich gegraben wird eigentlich erst dann, wenn die Zerstörung von diesem Fundkomplex unvermeidlich ist, also als ja eine schützende Dokumentation vor dem Beginn der Bauarbeiten. Weil jede archäologische Ausgrabung bedeutet auch immer unwiederbringlich die Zerstörung von der im Boden vorhandenen Struktur.
Aber Herr Kraut, Sie haben schon recht. Das Bild war tatsächlich so und wir haben im 19. und im 20. Jahrhundert mit Schliemann natürlich beginnend auch wichtige Persönlichkeiten. Auch hier nochmal der Name Schlitz, den wir unbedingt erwähnen müssen. Die Nachfahren wollten ja eben auch ein Schlitzmuseum und haben das ja in Heilbronn auch mit begründet. Dem haftet schon so ein Mythos, natürlich so eine Saga ein Stück weit an. Nach 1945 war das ein bisschen schlichter. Ich will nochmal den Dr. Robert Koch erwähnen, den Archäologen vom Stadt- und Landkreis, der eben die Funde hier gesichert hat und eben fürs Museum. Erst dann kam die Gesetzesänderung 1972.
Angenommen, ich grab mein Krautgärtchen um und finde dabei eine Goldmünze. Würde ich natürlich nicht ein Kettchen drumherum machen, meiner Frau schenken. Gibt der was her, so eine römische Münze. Darf ich das einfach oder bin ich dann ein Grabräuber oder wie man das nennen will?
Also das dürfen Sie in der Form definitiv nicht. Am besten ist es dann einfach, sich an die Gemeinde, Kommune zu wenden oder direkt mit dem Landesamt für Denkmalpflege Kontakt aufzunehmen und den Fund zu melden. Also sie sind verpflichtet, diese Funde zu melden. Und dann wird ihnen das weitere Vorgehen geschildert.
Ja, es ist tatsächlich ein Problem, Herr Kraut, was Sie ansprechen. Das sind diese Grabungen, die jetzt überhand nehmen, auch vor allen Dingen nach metallischen Gegenständen. Da gibt es entsprechendes Gerät, das entwickelt sich ja weiter und kann natürlich auch dafür eingesetzt werden. Jetzt gerade vom Landesdenkmalamt war da hier auch eine Warnung ausgesprochen. Das ist oftmals auch gar nicht so in der Form dann auch bekannt, aber es gibt natürlich schon professionelle Gruppen, die sich diese modernen Methoden auch zu Hilfe machen und natürlich auch nicht nur die kostbaren Gegenstände bergen, sondern die hinterlassen natürlich in der Ausgrabung auch eine Verwüstung, die uns wiederum abbringt von den Erkenntnissen oder dann nur teilweise die Erkenntnisse rekonstruieren lässt. Das ist ein Problem.
Man muss aber dazu sagen, dass das Land hier nicht auftritt als, also gerade mit dem Schatzregal, es ist meins, ich will es haben und ich gönne euch, Volk, keine besonderen Funde, sondern dieses Gesetz dient eigentlich dazu, also dass die Funde melden müssen, dass man damit gewährleistet, dass die Funde sichergestellt werden, dass sie nicht sich weiter, beispielsweise bei Metall, dass sie nicht korrodieren, sich komplett zersetzen, sondern dass sie wirklich gesichert werden, der Öffentlichkeit und der Wissenschaft komplett zur Verfügung gestellt werden und nicht ein trauriges Dasein in irgendeinem heimischen Schrein oder Kämmerchen führen, sondern wirklich der Allgemeinheit, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Also ich nehme mal an, in der Regel sind es auch keine großen Goldschätze, die man da findet. Deshalb eine ganz andere Frage jetzt. Wie kann ich auf einem einfachen Fund etwa einer Keramikscherbe Informationen über die Vergangenheit ableiten? Ist da nicht auch Spekulation dabei?
Ja, das ist auch ein Stück weit die Herausforderung bei der Vermittlung. Also wie Sie aus scheinbar unscheinbaren Objekten wirklich die Zusammenhänge lesen können, weil eine Scherbe ist ja erstmal ein Bestandteil von einem kaputten Gefäß. Also wie Sie sagten, nicht sonderlich interessant auf den ersten Blick. Sie können daraus aber mit einem geschulten Auge Informationen aus sozialgeschichtlichen Bereichen und auch wirtschaftsgeschichtlichen Bereichen ablesen und müssen das dann eben in der Geschichte weiter transportieren. Also wer hat es hergestellt? Wo wurde es hergestellt? Warum wurde dieses Gefäß hergestellt? Lassen sich Handelswege rekonstruieren? Wie wurde es überhaupt erst erarbeitet, also der ganze Erarbeitungsprozess, die Rohstoffe, die dafür notwendig sind. Vielleicht haben Sie noch Fingerabdrücke, was dann nochmal private Einblicke auf die Menschen damals schließen lässt und für die Leute heute natürlich eine große Faszination ausüben. Und wenn Sie das schaffen, diese Informationen vielleicht auch, warum wurde der Topf niedergelegt, warum ist er kaputt gegangen, ist er Teil von einem Grab, ist er dem Händler vom Wagen gefallen, wenn Sie das dann schaffen, interessant zu verpacken, haben sie einen großen Mehrwert geschaffen, weil gerade diese scheinbar spektakulären Funde geben auch Hinweise und sind sehr wichtig für die Forschung, aber die unscheinbaren sind oft die relevanteren.
Ja, das ist ja auch die Tendenz vom Fach, wohin sich die Archäologie entwickelt, Herr Kraut, muss man ja dann auch sehen, gerade weil Sie den Indiana Jones erwähnt hatten oder dann auch die Begeisterung dann bei den Pyramiden jetzt, wenn man international schaut. Man kommt aber weg von diesen wunderbaren Einzelfunden tatsächlich. Und wenn Sie da, wir sind ja in der Archäologie auch tatsächlich fachlich führend in Deutschland, wenn Sie den Anzug Riechel dann anschauen, den Archäologen in Pompeji, der so die ganze Sozialgeschichte rund um Pompeji erzählt. Da geht es mehr dann Richtung kulturhistorische Wissenschaften, wo es um Lebenswelten geht. Da hat sich schon eine Verschiebung getan und eine Veränderung. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Und das wird im Großen wie im Kleinen dann eben vollzogen. Wir machen das auch so. Man achtet dann eben, wie Frau Wötzel sagte, auf das Leben, natürlich auf Bestattungsthemen. Und das sind dann wiederum auch die Dinge, die wir in der Vermittlungsarbeit von der Museumspädagogik her dann auch annehmen und dann auch betreuen. Das kann ganz, ganz spannend sein mit Leben. Da haben wir die Gewandung. Wir haben das ganze Thema der Ernährung. Wenn man dann sich klar macht, welche Bedeutung Salz dann auch hatte und das Salzen von Lebensmitteln in der Konservierung und, das ist nur ein Beispiel, dann kann man so ein bisschen die Evolution und auch die Menschheitsgeschichte in der Anthropologie ganz anders auch erzählen. Das wird viel anschaulicher.
Okay, so viel. Das wollte ich eben gerade fragen, wie man erkennt, aus welchem Kontext eigentlich ein Fund stammt. Sag mal, häuslicher Haushalt, religiös, Werkstatt, aber Sie haben es ja eben schon gesagt.
Also Abfallgruben, Frau Wötzel, vielleicht da diesen Exkurs noch, die sind Ihnen und uns eigentlich am liebsten. Oder dann auch so ein Brandthema, wenn was einstürzt, das ist meistens, also das würde ich nicht mehr der spektakuläre Einzelfund.
Ja, entscheidend ist da vor allem der Fundzusammenhang. Also das ist wirklich wichtig und auch großräumige Vernetzung unter Kollegen und sich stets weiterbilden. Also es reicht dann nicht, das Studium oder Wissen vom Studium, sondern wirklich, man muss sich sein Leben lang eben weiterentwickeln, wie in den meisten Berufen, um Dinge korrekt einordnen zu können. Man muss stets die aktuellen Grabungen um einen rum und auch teilweise nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus weiterverfolgen, mitverfolgen, um zu sehen, was tut sich in der Forschung. Und die einzelnen Objekte erzählen halt selten die ganze Geschichte. Und erst die Lage dann im Boden, also die Nachbarschaft zu anderen Funden und auch eben die baulichen Strukturen ermöglichen uns dann eine Interpretation. Also wie Werkzeuge oder Produktionsabfälle und bestimmte Öfen oder Grubenarten, die weisen dann auf handwerkliche Tätigkeiten hin und besondere Opfergaben oder als kultisch eingeordnete Gegenstände, die weisen dann eben oder geben Hinweise auf religiöse Praktiken. Und da müssen wir aber aufpassen, weil unsere Interpretationen auch immer unserem Zeitgeist unterliegen und dem Zeitgeist geschuldet sind. Also wie gesagt, man darf sich nie festlegen, wir haben nie ausgelernt, es entwickelt sich immer weiter.
Stammen die Funde eigentlich dann auch alle genuin aus der Region oder ich kann mir vorstellen, dass durch Handelsbeziehungen oder andere Wanderungsbewegungen manche Gegenstände gar nicht hier hergestellt wurden, sondern in anderen Kulturkreisen?
Ja, genau, also das können wir sehr gut fassen. Das beginnt schon in der Jungsteinzeit tatsächlich, dass wir verschiedene, also Silex, also Feuersteinarten haben, die hier nicht anstehen. Das geht über den französischen Raum, bis in der Bronzezeit beispielsweise. Bronze ist ja eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Zinn kommt zum Beispiel in Großbritannien vor in Minen. Das heißt, sie haben die großen Handelsverbindungen eigentlich quer durch die Zeit und können sie fassen in der keltischen Zeit, also Eisenzeit. Können sie Keramik fassen, die an im Mittelmeerraum orientiert ist. Bei den Römern haben wir die Austern, die ganze Zeit eigentlich schon Bernstein. Also sie können diese Handelsbeziehungen und den Austausch schon seit Jahrtausenden schaffen oder fassen. Und das zeigt eben auch, dass die Menschen keineswegs isoliert waren. Wir wissen nicht, ob wir die klassischen Händler hatten, die dann wirklich bei A angefangen haben zu laufen und bei B rauskamen, oder ob es eine Art Etappenhandel war. Also dass man wirklich immer mehr oder weniger von Gemeinschaft zu Gemeinschaft das weitergegeben hat, dass die Dinge irgendwann an ihr Ziel ankamen.
Herr Gundel, wäre das zu hoch gegriffen, wenn man sagt, Heilbronn war schon immer eine Handelsstadt?
Nee, also das ist tatsächlich ein Profil, das aber auch leicht so topografisch ergraut erklärbar ist. Durch die Neckar als Ader, Wasserstraße und durch die Handelswege. Wenn wir da vielleicht die römische Besiedlung jetzt exemplarisch herausgreifen, mit Bad Wimpfen, mit Böckingen und dann vielleicht Walheim, haben wir da absolut eine Achse, die durch den Limes auch mitgegeben ist. Der wurde ja dann verschoben. Es gibt ja zwei Limes-Befestigungen. Und wir haben tatsächlich durch diesen spektakulären Einzelfund, den Sie erwähnt haben, mit dem Merkur, eben dem römischen Gott des Handels, dem er vermutlich ein Geldopfer dargebracht hat, haben wir hier einen spektakulären Fund auf dem Gelände des IPAI, also wo dieser Park für künstliche Intelligenz entsteht, an so einer Handelsroute. Das heißt, der Handel wurde gelebt und man hat eben dann der Gottheit auch entsprechend geopfert. Das Schöne ist, der Fund ist spektakulär, den können wir bei uns derzeit zeigen und können den dann auch in unsere Dauerausstellung integrieren ab Herbst diesen Jahres.
Ah, das klingt ja interessant. Greifen Sie da gleich auch das Thema KI mit auf?
Wir haben aktuell eine Doppelausstellung, weil eben dieser Merkur auch ein Pendant hat, ein artifizielles Pendant, das über KI gefüttert wurde, mit dem man sich unterhalten kann. Der wurde also KI generiert über die Frau Wötzel und ihren Kollegen, also mit fachlichen Informationen gefüttert. Und mit dem kann man in einen Austausch dann auch treten. Und so schließt sich ein bisschen der Kreis, so methodisch von der Vitrinenausstellung, was ich vorher erwähnt hatte. Man schaut die Dinge von oben dann auch an. Die Kinder können es teilweise gar nicht sehen. Haben wir jetzt archäologische Werkzeuge, die Frau Wötzl in Auftrag gegeben hat, die man verwenden kann, die Kinder und Besucherinnen und Besucher in die Hand nehmen können. So wird dann die ganze Entwicklung dann auch über die Werkzeuge ein bisschen anschaulich und auch sinnlich und tatsächlich begreifbar. Und ähnlich machen wir das in Ergänzung mit diesem Avatar, dass der eben so als Dialogpartner hier entsprechend dann Informationen aus seiner Zeit den Besuchern und Besuchern gibt. Ich gebe zu, ist ein bisschen geckig, aber das KI-Thema, das kann die Frau Wötzl ergänzen, ist insgesamt für die Archäologie sehr, sehr wichtig, weil es einige Prozesse auch doch markant erleichtert.
Wichtig bei dem Avatar ist vor allem auch zu sagen, dass er so eine neue Vermittlungsmethode unterstützt. Wir waren ja früher beim Storytelling im Museum und gehen jetzt hin zum Story Asking, wenn man es so nennen möchte. Also dass wirklich jeder Besucher mit seinem individuellen Hintergrund, seiner individuellen Geschichte, seinen Fragestellungen an ein Objekt rantreten kann, in dem Fall eben Merkur, und ihn alles fragen kann und dann bestmöglich auch die fundierten Antworten zu den verschiedenen Themen erhält. Also ja, dass wir nicht als von Kuratorenseite die Inhalte ja streng vorgeben, sondern dass eben eine größere Freiheit in der Wissensaneignung, auch eine größere Flexibilität vorhanden ist und angeboten wird.
Vielleicht nochmal, Herr Krauthandel, ich habe den Neckar ja erwähnt, setzt aber auch bestimmte Produkte voraus. Ich glaube, es ist natürlich viel zu wenig bekannt und es ist ein Thema für uns als Regionalmuseum. In Wüstenrot hat man Silber, im Silberstollen dann auch geborgen. Wir haben in Schwäbisch Hall das Salz. Das steht und fällt natürlich mit den Produkten. Und durch die topografische Lage und eben dem Schwäbischen Wald beispielsweise gibt es dann eben Funde. Und die gehen dann zurück, wenn wir den ganz großen Bogen dann ausschlagen, nach Mauer, also in die Heidelberger dann Ecke. Vielleicht kennen diejenigen, die in der Vor- und Urgeschichte besser bewandert sind, auch den Homo heidelbergensis und den Steinheimer Fund. Also da war schon mächtig was los dann bei uns, wegen dem Klima, wegen der Böden, aber auch wegen dem, was man für den täglichen Bedarf dann auch gebraucht hat, Salz und so weiter.
Homo heidelbergensis, Römer, Kelten. Sagen Sie, Frau Wötzl, hat sich der Mensch oder kann das die Archäologie leisten, inwiefern sich der Mensch über die Jahrhunderte hinweg weiterentwickelt hat?
Ja, also erstaunlich wenig. biologisch haben sie sich in den letzten Jahrtausenden eigentlich nur wenig verändert, aber die größten Unterschiede, die liegen in der Technologie, im Wissen und in der gesellschaftlichen Ordnung. Aber die grundlegenden Bedürfnisse, also die Nahrung, die Sicherheit, die Gemeinschaft oder eben auch die Kommunikation, dieser Gedanke, ich gehe zur Arbeit, ich muss irgendwas produzieren oder Geld verdienen oder Handelsgüter herstellen, was damals war, oder Austauschprodukte, um meine Familie zu ernähren, um selbst irgendwie durchs Leben zu kommen, die sind gleich geblieben und erstaunlich konstant geblieben. Also ich sage ganz gerne, dass sich eigentlich nichts verändert hat, außer den Materialien, mit denen wir arbeiten. Und die archäologischen Funde zeigen eben häufig, wie ähnlich uns die Menschen aus den vergangenen Zeiten in vielen Bereichen waren.
Ja, diese Erkenntnis kommt ja aus verschiedenen Bereichen, wenn man sich da mit Markus Gabriel oder modernen Philosophen gerade auch beschäftigt, die bioethische Fragen dann auch stellen und auch in der Physik, da geht es eigentlich schon in dieselbe Richtung. Also die Erkenntnisse, die dann die Archäologie oder ich sag mal die weichen, vermeintlich weichen Kultur- und Geisteswissenschaften haben, die sind ähnlich wie in diesen doch eher akzeptierten Naturwissenschaften. Dass wir als Menschen von unserer Determination jetzt hier schon eine DNA haben, die relativ konstant geblieben ist. Die Tools, neudeutsch, die haben sich natürlich komplett verändert. Aber das andere müsste uns, sollte uns schon ein bisschen zu denken geben und vielleicht auch ein bisschen auch auf lange Sicht das relativieren, was uns im Alltag so ein bisschen auch aufregt. Und wir Museen sind natürlich Tanker. Das kam, glaube ich, jetzt auch hier in unserem Gespräch dann zum Tragen. Wir sind natürlich Einrichtungen, die in langen Zeiträumen auch denken. Und das, was Frau Wötzel sagte, wir sind alle unserer Zeit und den Interpretationen aus dem Zeitgeist unterworfen. Das finde ich sehr wichtig. Deswegen sind die Gegenstände bei uns auch gut aufgehoben. Wir können jetzt nicht aufgrund einer aktuellen Einschätzung irgendwas verkaufen oder dann auch Schwerpunkte, die können wir setzen, aber dann auch vernachlässigen. Auf lange Sicht gibt es immer eine Relativierung und die Akzentuierung und die Deutung, die ist jeweils aus der Zeit eine andere. Und das zu lesen, da sind wir gerade interdisziplinär insgesamt dran und deswegen ist dieses Feld auch so spannend und es kann auch für die Besucherinnen und Besucher extrem spannend sein. Man muss sich darauf einlassen, klar, aber man wird belohnt, Herr Kraut.
Herr Gundel, Frau Wötzel, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich glaube, wir haben gemerkt, so spannend kann ein Blick ins Erdreich sein, in die Vergangenheit, so lehrreich, so aktuell. Wenn Sie nun Lust auf mehr bekommen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich Ihnen einen Besuch ins neue Museum im Heilbronner Deutschhof ans Herz legen. Es ist außer montags täglich geöffnet und zwar bei freiem Eintritt. Auf Anfrage gibt es natürlich auch Führungen. Wer Glück hat, vielleicht sogar mit Frau Wötzel oder mit Herrn Gundel oder mit einem Ihrer Kolleginnen. Danke, dass Sie sich beide Zeit genommen haben. Und danke auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie diesen Podcast der Stimme Mediengruppe angeklickt haben. Es grüßt Sie ganz herzlich, Kilian Kraut.